ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Erhard Bühler, der frühere NATO-General, ist heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Mit ihm reden wir seit reichlich 2 Jahren über den Krieg in der Ukraine, den militärischen Stand der Dinge dort, über Hintergründe und angrenzende Themen. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Heute haben wir uns unter anderem folgende Schwerpunkte vorgenommen. Zu Beginn wieder mal ein bisschen mehr zur aktuellen Lage, auch zur sogenannten Schlacht um Chassiv Yar, kleinere Ortschaft westlich von Bachmut. Dann der NATO-Generalsekretär spricht plötzlich von Verhandlungen, von Zugeständnissen, von Kompromissen, die die Ukraine vielleicht machen müsse. Soweit ich das sehe, ist das auch das erste Mal, dass er das tut. Warum? Was sind die Hintergründe? Weiteres Thema, Bundesverteidigungsminister Pistorius hat seine Reform der Bundeswehr vorgestellt, beziehungsweise das, was von den großen Ankündigungen davon übrig ist. Und wir beantworten immer wieder Hörerfragen. Wir zeichnen auf am Dienstag, 9. April 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören ist diese Folge des Podcasts genau wie alle anderen auch, wie alle anderen Folgen in der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Zur aktuellen Lage, zur aktuellen militärischen Entwicklung. Herr Bühler, was hat sie denn in dieser Hinsicht in den Tagen seit Donnerstag, da war ja unsere letzte Aufzeichnung, am meisten beschäftigt?
Ja, wir mussten am Donnerstagabend aufzeichnen, weil ich am Freitag auf der Rückreise von Zagreb war. Da konnten wir nicht aufzeichnen. Als ich auf der Rückreise war, dann habe ich die Meldungen gelesen von den Angriffen auf die 3 Flugplätze in Russland durch die Ukrainer. Das konnten wir also nicht reinbringen in die letzte Sendung. Deshalb vielleicht jetzt an dieser Stelle, wenn man es gleich vorne wegziehen, vor die Klammer sozusagen. Also die Ukrainer haben mit wahrscheinlich mehr als 60 Drohnen 3 Flugplätze angegriffen, der Russen. Einer bei Saratow an der Wolga, also der Engels-Flugplatz. Dann Morozovsk, das liegt bei Rostow am Don. Also mehr zur Ukraine noch. Und ein dritter Platz ist Yeisk bei Krasnodar. Insgesamt geben die Ukrainer an, dass sie 8 Flugzeuge zerstört haben auf diesen 3 Plätzen und weitere 8 beschädigt haben. Die Angaben kann man so nicht nachprüfen, leider, denn die Satellitenbilder geben nicht den endgültigen Beweis dafür, dass tatsächlich so viele Zerstörungen angerichtet worden sind. Wenn es allerdings der Fall war, insbesondere bei Engels, dann heißt das, dass dort 3 strategische Bomber auch beschädigt worden sind. Dann heißt das, dass in den mehr ukrainennahen Flugplätzen Flugzeuge zerstört worden sind, die unter anderem Gleitbomben einsetzen in der Ukraine. Und das wäre schon ein erheblicher Erfolg, wenn es sich tatsächlich in den nächsten Tagen auch herausstellt, dass es wirklich auch so war. Der zweite Punkt, den ich vielleicht grundsätzlich auch sagen muss, mit Blick auf die Luftangriffe, die Russland gegen die Ukraine führt zurzeit und insbesondere auch gegen Kharkiv, aber auch gegen andere Städte in der Ukraine, da muss ich sagen, dass wir uns wirklich als Unterstützerstaaten Gedanken machen müssen, wie wir die Luftverteidigung dauerhaft stärken. Ich meine, da haben wir als Deutschland Verantwortung übernommen und leiten die Luftverteidigungskoalition der Unterstützerstaaten. Da muss mehr getan werden, um das durchhaltefähig zu machen, um mehr Flugkörper zur Verfügung zu stellen, wahrscheinlich aber auch mehr Abschussgeräte. Ich weiß, ich habe immer davon gesprochen, dass man die Verteidigungsfähigkeit der eigenen Streitkräfte nicht in Mitleidenschaft ziehen darf. Und wir haben bereits 2 Staffeln materiell den Ukrainern gegeben. Aber möglicherweise ist da noch mehr drin, bevor man tatsächlich die Verteidigungsfähigkeit auch Deutschlands in Frage stellt. Und das Gleiche trifft zu für andere Staaten. Das trifft insbesondere zu für die Vereinigten Staaten.
Jetzt wird natürlich manche horchen und sagen, ja gut, hat er denn schon konkrete Vorstellungen? Also wie viel haben wir noch von den Systemen, von dem Patriot beispielsweise? Wie viel können wir davon abgeben, so dass es noch einigermaßen funktioniert?
Ja, so konkret will ich das gar nicht sagen. Das müssen andere beurteilen können. Da geht es ja auch, das merken Sie ja auch, manchmal munter durcheinander, was Systeme angeht, was Staffeln angeht, was Abschussgeräte angeht. Also eine Patriot-Staffel, das ist ja ein größeres System von insbesondere dem Radar, dann der Kontrollstation, dann 4 bis 8 Abschussgeräten, die wiederum 4 bis 8 Raketen auch tragen können. Also es ist ein größerer Truppenteil, der hier praktisch dann entblößt wird, auch von seinem System. Das muss man sich überlegen, wie das ist. Wir haben in der Größenordnung 12 Staffeln, 2 haben wir bereits abgegeben an die Ukraine. Wenn wir das ernst nehmen jetzt auf die weitere Sicht, dann müssen wir sehen, ob wir da mehr tun können.
Wie sieht es bei den russischen Luftangriffen aus? Wie intensiv waren die in den vergangenen Tagen? Mit welchen Waffen geführt?
Also wenn man das zusammenfasst seit Freitag bei den Russen, dann greifen sie jeden Tag an mit 2 bis 3 Dutzend Kamikaze-Drohnen aus dem Iran beziehungsweise aus eigener Fertigung nach den Bauplänen der iranischen Kamikaze-Drohnen. Und nach wie vor ist es so, dass auf täglicher Basis 1 bis 5, 6 Marschflugkörper und Raketen auch dazwischen gebracht werden. Die Ziele liegen Kharkiv, dann in der östlichen Ukraine, heute Nacht im Raum Lviv, wiederum also in der westlichen Ukraine. Ziele sind die Energieinfrastruktur, die ziemlich punktgenau getroffen wird und ausgeschaltet wird. Und hier insbesondere ganze Kraftwerke, also nicht nur Umspannstationen, wie es im letzten Winter der Fall war, sondern tatsächlich Kraftwerke, die dann über lange Zeit ausfallen werden.
Dann schauen wir mal auf das, was sich am Boden tut, Herr Bühler. Eine sogenannte Schlacht um Chassiv-Yar hat mittlerweile schon einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Chassiv-Yar, kleine Stadt, das sagte ich eingangs schon, westlich von Bachmut. Was muss man zu dieser Stadt noch erzählen?
Also die Überschrift, die klingt schon dramatisch. Es ist eine Kleinstadt westlich von Bachmut. Sie liegt am Siversky-Donbass-Kanal, also ein Kanal, der von Nord nach Süd geführt ist, um den Donbass mit Wasser und Energie zu versorgen durch die Wasserkraftwerke. Die Stadt hat etwa 13.000 Einwohner, hatte etwa 13.000 Einwohner vor dem Krieg. Sie liegt auf einer Anhöhe, auf der man, wenn man auf der steht, dann hat man freie Sicht Richtung Bachmut, also Richtung Osten. Die Stadt hat eine gewisse Bedeutung durch die Straßenverbindungen nach Westen, auch die Eisenbahnverbindung. So würde ich die Stadt beschreiben.
Warum rücken die Russen jetzt auf diese Stadt vor? Sie könnten sie auch weiter nördlich, nordöstlich, also in Höhe von Soledar oder noch ein bisschen weiter oben westlich von Lysychansk suchen.
Also die Russen haben seit Einnahme von Avdiivka den Schwerpunkt ihrer Angriffe in die Region westlich von Bachmut und etwas südlich davon bei Avdiivka gelegt. Ihr Ziel ist ganz offensichtlich die Einnahme des Donbass, also der westlichen Hälfte der Region Donetsk, die bisher nicht besetzt ist. Vor allen Dingen mit den beiden größeren Städten Kramatorsk und Konstantinivka. Wenn man diese Zielsetzung unterstellt, dann kommt der Kleinstadt Chassiv-Yar tatsächlich eine Schlüsselstellung zu.
Kann man beschreiben, wie die Russen in Richtung Chassiv-Yar, gegen Chassiv-Yar vorgehen? Also was machen sie da genau, mit welchem Ergebnis bislang?
Also was man beobachten kann, ist, dass die Russen nach Aufklärung der ukrainischen Stellungen diese mit Artillerie beschießen, mit Gleitbomben bombardieren, um anschließend dann tatsächlich auch mit mechanisierten Kräften vorzugehen, wobei mechanisierte Kräfte Kampfpanzer und Schützenpanzer sind, die allerdings jedenfalls nach dem verfügbaren Videomaterial, das wir so haben, in den sozialen Medien weniger als Kampffahrzeuge eingesetzt sind, sondern als Transportfahrzeuge für die Infanterie. Infanterie wird insbesondere gestellt durch die Luftlandedivisionen, die dort eingesetzt sind in diesem Bereich. Es sieht nicht so aus, als ob das alles gut koordinierte Angriffe sind, sondern man schickt einfach die Transportfahrzeuge nach vorne, lässt die Infanterie absetzen, die zuweilen dann unmittelbar in das Feuer der Ukrainer gelangt, die aus überhöhten Stellungen diese Angriffe leicht abwehren können.
Sprich, wenn Sie sagen erhöhte Stellung, Sie sagten auch, die Stadt liegt auf einer Anhöhe, das ist für die Verteidiger dann halt durchaus ein Vorteil, eben die sagen, dass es leichter ist, diese Stadt zu verteidigen, aber zumindest ein gewisser Vorteil für die Verteidiger, also für die Ukrainer.
Ja, das ist ein gewisser Vorteil, das stimmt. Seit dem Fall von Avdiivka und wegen des Mangels auch an Personal, Artillerie und Flugabwehrmittel, um sich gegen diese Bedrohung von Gleitbomben zu wehren, sind die Ukrainer langsam und koordiniert kämpfend nach Westen ausgewichen, wie wir sagen. Sie haben durch dieses Verzögerungsgefecht die Zeit gewonnen, die Stellungssysteme um Chasivja weiter auszubauen, zu verminen und damit, und das ist Ihr Punkt, nutzen Sie die Anhöhen genauso wie den Siversky-Donetsk-Donbass-Kanal als Geländehindernisse gegen die Russen.
Sie haben jetzt einige Dinge genannt, also diese Anhöhe, dann die Stellungen, die man gebaut hat. Gibt es noch weitere Dinge, die vielleicht dafür sprechen könnten, dass es den Ukrainern gelingen könnte, diese Stadt, also wenn schon nicht auf Dauer, dann wenigstens recht lange zu halten?
Ja, das sind die Verteidigungsvorbereitungen, die ich schon angesprochen habe. Dazu ist diese Verteidigungslinie eingerichtet worden. Dazu kommt sicher auch, dass die Ukrainer die Verteidigung dieser Linie hoch priorisiert haben. Das heißt, die Truppe, die dort eingesetzt ist, wird mit mehr versorgt als andere Truppenteile. Unterschiedliche Versorgungsgüter, insbesondere eben auch Munition, die sie im Vergleich zu anderen Truppenteilen eben mehr haben.
Aber es gibt sicher auch Dinge, die dafür sprechen könnten, dass den Russen die Übernahme irgendwann gelingt.
Ja, sie haben dort dem Namen nach leistungsfähige Truppenteile der Luftlandetruppen, also nominell Elitetruppen eingesetzt. Aber wenn man sich allerdings die Videos anschaut, die ich gerade schon angesprochen habe, die da aus dem Raum verfügbar sind, da kann man daran Zweifel haben. Im Übrigen, wie schon seit einiger Zeit, resultiert die Stärke der Russen aus den Schwächen der Ukrainer, den bekannten Schwächen bei Artillerie, bei Flugabwehr, bei Personal. Für die Russen ist es ein großer Vorteil, dass sie nach wie vor die Artillerieüberlegenheit haben und mit ihren Kampfflugzeugen nahezu ungefährdet weit vor dem Ziel an der Front ihre Gleitbomben abwerfen können.
Und wenn sie diese Überlegenheit ausspielen, wenn sie die Stadt dann irgendwann vielleicht eingenommen haben sollten, dann kann man davon ausgehen, dass sie am Ende ähnlich aussieht wie andere Städte zuvor, also wie Bachmut, wie Avdiivka, und auch die Verluste der Russen werden sicher und auch der Ukrainer immens sein.
Ja, die Schäden sind ja jetzt schon groß, wie bei allen frontnahen Städten. Die werden ja schon seit Wochen und Monaten auf regelmäßiger Basis mit Artillerie und mit Raketen beschossen. Ja, die Verluste sind groß, sie sind jetzt schon groß. Die Russen haben größere Verluste als in den ersten beiden Kriegsjahren. Die bewegen sich im Augenblick zwischen 800 und 1000 Soldaten pro Tag. Also gefallene und verwundete Soldaten, die dauerhaft ausfallen werden. Und das ist schon eine erhebliche Anzahl, auch wenn die Russen, das haben wir beim letzten Mal besprochen, durch ihr Rekrutierungssystem 30.000 pro Monat rekrutieren, nach eigenen Angaben und nach Einschätzungen von Experten, ist das dennoch ein sehr hoher Preis, den die Russen für das langsame Vorgehen, das sie zweifellos zurzeit zeigen, bezahlen müssen.
Ist denn Chasivja dann für die Ukraine sozusagen die letzte Haltelinie, bevor es dann wesentlich dünner wird in der Verteidigung?
Es ist jetzt sicher die erste Verteidigungslinie nach Bachmut und nach Avdiivka, die so stark ausgebaut ist. Aber auf die Frage bezogen, Vorbereitungen gibt es sicher auch in der Tiefe, in den beiden möglichen Stoßrichtungen von Chasivja aus, also Richtung Kramatorsk oder Konstantinowka. Diese Verteidigungslinien werden weiter ausgebaut. Während die Kämpfe dort an der ersten Verteidigungslinie stattfinden. Also es ist nicht die letzte Haltelinie, bevor der komplette Zusammenbruch kommt.
Wie sieht es an anderen Frontabschnitten am Boden aus?
Ja, in den üblichen Schwerpunkten vom Norden, also bei Kupjansk bis rüber zu den Brückenköpfen bei Krenki im Bereich Cherson, gibt es schwere Kämpfe, aber ohne signifikante Veränderungen. Dort ist das Lagebild eigentlich unverändert und spiegelt auch wieder, dass die Russen gerade im zentralen Donbass jetzt ihren Schwerpunkt haben und alles andere niedriger priorisieren.
Herr Bühler, Sie hatten erwähnt die Angriffe von Ukrainern auf die Flugplätze im russischen Kernland. Sind das die einzigen Angriffe der Ukrainer gewesen auf Einrichtungen, auf russische Einrichtungen? Es gab ja vor Tagen bzw. Wochen wurden ja Ölraffinerien und ähnliche Dinge unter Beschuss genommen. Wie sieht es aktuell mit solchen Dingen aus?
Ja, das war auch am vergangenen Freitag. Die Angriffe auf die Ölindustrie gehen weiter. Diesmal in der Nähe von Rostow am Don, also in der Nähe des Asowschen Meers. Dort waren aber den Berichten zufolge keine Drohnen eingesetzt. Das müssen also Spezialkommandos gewesen sein, möglicherweise Partisanen auch im Hintergrund, die dort eine Pipeline, die das Militär im besetzten Gebiet versorgt, in die Luft gesprengt haben. Und das Zweite, was man sagen soll mit aller Vorsicht allerdings, weil das nicht bestätigt ist, es gibt Stimmen des ukrainischen Geheimdienstes, die Verantwortung übernommen haben für einen Schaden, der bei einem Raketenboot bei Kaliningrad entstanden ist, dass da ist ein Feuer ausgebrochen auf diesem Schiff und das Schiff wurde schwer beschädigt. Ob das tatsächlich so ist, dass sie da dahinter stecken, auch mit irgendwelchen Spezialkommandos, dafür gibt es keine Hinweise, da gibt es schon gar keine Beweise. Aber dennoch ist es ein schwerwiegender Verlust, aber Feuer auf Schiffen der russischen Flotte hat es schon immer mal wieder gegeben. Das muss also nicht tatsächlich so sein, dass dort auch Partisanen im Hintergrund tätig waren. Und letztlich in der vergangenen Nacht der Drohnenangriff auf ein Ausbildungszentrum für Militärpiloten, für ein Ausbildungszentrum von Luftfahrzeugführern der Russen in der Region Voronezh, also auch weit von der ukrainischen Grenze entfernt. Allerdings liegt da noch keine endgültige Schadensbeschreibung vor. Da muss man noch abwarten.
Kommen wir mal zurück in die Ukraine, Herr Bühler, bleiben aber noch bei den Luftoperationen. Es gab ja einen Vorfall am AKW Saporischschja. Mehrere Drohnen sind wohl über dem Kraftwerk explodiert. Laut internationaler Atomenergiebehörde IAEA ist die Schutzhülle des sechsten Reaktors dreimal getroffen worden. Die Russen werfen den Ukrainern vor, dafür verantwortlich zu sein. Die Ukrainer weisen das zurück und bringen mögliche False-Flag-Aktionen der Russen ins Spiel. Zeichnet sich für Sie ein Bild ab, das es erlaubt, so einigermaßen verlässlich zu sagen, was da passiert ist?
Nein, also was passiert ist, das haben Sie gerade beschrieben, das glaube ich kann man so sagen, drei Drohnen waren das, die dort die Schutzhülle getroffen haben, die auch andere Gebäude dort auf dem Kraftwerksgelände, wobei nicht klar ist, wie weit von dem Reaktor selbst entfernt das war, getroffen haben. Ich kann nichts sagen zur Urheberschaft. Die einen sagen, es waren die anderen und umgekehrt. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber es zeigt, dass das nach wie vor ein kritischer Punkt ist dort in Saporischschja. Und man müsste alles dran tun, um dieses Kraftwerk zu demilitarisieren und eine Schutzzone um dieses Kraftwerk Feuerwerk einzurichten. Ich schließe nicht aus, dass auch nachgeordnete Kommandeure oder Soldaten dort mit Drohneneinsätzen Aktivitäten entfalten, von beiden Seiten im Übrigen. Und da muss man einfach so viel Verantwortungsbewusstsein zeigen, dass man sich jetzt wirklich mal ernsthaft dafür einsetzt, dass das Kraftwerk demilitarisiert wird.
Wie gefährlich sind denn solche Treffer? Also die IAEA sagt, dass die nukleare Sicherheit nicht gefährdet gewesen sei, stuft es aber dennoch als schwerwiegenden Vorfall ein.
Also es dürften ja Drohnen gewesen sein, die eine relativ geringe Sprengkraft haben. Ein Schutzschirm eines Kraftwerks, eines Reaktors, der hält ganz andere Belastungen aus. Wir wissen das ja von unseren Kraftwerken, die auch einen Flugzeugabsturz überstehen müssen. Also ich glaube, dass man dieser Behörde auch vertrauen kann, auch wenn man mit Blick auf die letzten zwei Jahre dieses Krieges, glaube ich, war es immer so, dass dort das gesagt worden ist, was zu sagen war. Dass man aber nie übertrieben hat oder irgendwas anderes dann auch kleingeredet hat.
Unser Hörer Tobias Oehler, der hat zum Vorgehen der Ukraine eine Frage, zu der komme ich gleich. Ich will mal vorwegsetzen, eine andere Frage, die er auch hat, von der er sagt, die sei nicht wirklich ernst gemeint. Sie ist mit dem kleinen Kompliment an Sie verbunden, Herr Bühler, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so klingt. Ich lese kurz vor. Herr Bühler hilft mir aufgrund der sehr angenehmen Stimme regelmäßig beim Einschlafen, obwohl die Themen und Ausführungen sehr spannend sind, weshalb ich die Folgen auch mehrmals anhöre. Zitat Ende. Also die angenehme Stimme. Und Herr Oehler ist ja bei weitem nicht der Einzige, der das anmerken möchte und auch nicht der Einzige, der es so macht, wie er es macht. Also nämlich den Podcast zum Einschlafen anschalten und dann später nachhören, was man dann nicht mehr mitbekommen hat. Habe ich Ihnen, Herr Bühler, schon mal gesagt, also mehrere Hörerinnen und Hörer, die hatten auch angeregt, dass sie mal Hörbücher einlesen sollten?
Also kann mich jetzt nicht erinnern. Kann schon sein, dass Sie es mir mal gesagt haben, aber natürlich, ein Hörbuch wäre eigentlich schöner, als ständig da über den Krieg zu berichten. Vielleicht muss man sich das mal vornehmen für später.
Ja, aber ging ja wahrscheinlich auch nur, wenn wir den Podcast nicht mehr machen. Ansonsten käme ja dann wirklich die Frage auf, also was soll er denn noch alles machen, der Herr Bühler? So, die nicht so ernst gemeinte Frage von Herrn Oehler, die ist folgende. Kommt es bei Vorlesungen, Seminaren von Herrn Bühler öfter vor, dass einzelne Teilnehmer einschlafen? Also ich vermute mal, das wird so sein wie überall. Also wenn die Nacht davor lang war, dann kann es schon passieren, dass da mal einer wegnickt.
Also ich glaube das nicht. Also mir ist es jedenfalls noch nicht aufgefallen.
Und Ihnen selbst passiert, also wenn Sie sind ein Mann mit erstaunlicher Kondition, was Sie so alles an Aktivitäten haben, also das schafft manch 40-Jährige nicht. Und Sie waren ja auch nicht immer Lehrender, sondern auch Lernender, haben auch auf der Schulbank gesessen, bei Weiterbildung, in Generalstabslehrgängen. Haben Sie da immer tapfer im Wachzustand durchgehalten?
Da kann ich mich auch nicht erinnern, das unterliegt auch der Geheimhaltung.
Da ist er. Na okay, dann nehmen wir das mal so hin. Also aber zum Ernst zurück. Die eigentliche Frage von Tobias Oehler, die ist die folgende. Zitat, warum greift die Ukraine in Russland die Ölraffinerien an und nicht etwa energetische Infrastruktur wie Kraftwerke oder Umspannwerke? Soweit ich mich erinnern kann, ist dies laut Herrn Bühler legitim und Russland scheint die gleiche Strategie zu verfolgen. Der Vorteil von solchen Angriffen sollte doch sein, dass sowohl die russische Bevölkerung den Krieg näher erlebt und die Raffinerien sollten hierbei doch ebenfalls betroffen sein, wenn die Energie für die Produktion fehlt. Übersehe ich hier etwas? Zitat Ende.
Also Kraftwerke und dergleichen, Energieversorgung, da sind die Angriffe nur dann legitim, wenn sie auch militärischen Zwecken dienen. Also insofern habe ich mich da vielleicht etwas falsch ausgedrückt, wenn Sie das so verstanden haben. Die systemische Zerstörung von Kraftwerken, von Wärmekraftwerken, Wasserkraftwerken schadet in erster Linie der Zivilbevölkerung und das ist nicht legitim. Das ist Terror, der Nacht für Nacht ausgeübt wird. Die Angriffe auf die Ölindustrie Russlands sind von der Ukraine zwar insgesamt Nadelstiche, wie ich das immer gesagt habe, aber haben über die Zeit auch Auswirkungen. Da gibt es die Nachrichtenagentur Reuters, die sich seit einiger Zeit mit der Auswertung der Folgen dieser Angriffe profiliert. Die, im positiven Sinne meine ich das, die Treibstoffproduktion ist insgesamt etwa um 17% zurückgegangen. Die staatlich festgesetzten Preise sind zwar noch nicht spürbar erhöht, aber die russische Regierung musste schon reagieren. Es gibt ein Exportverbot über Treibstoffe, das hatten wir schon mal berichtet. Und sogar jüngst jetzt in diesen Tagen ein Abkommen zwischen Kasachstan und Russland zur Einfuhr von Treibstoffen nach Russland, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also diese Art von Strategie jetzt Richtung Ölindustrie, wie zum Beispiel diese Treibstoffpipeline am Asowschen Meer, das ist ein durchaus legitimes Ziel für die Ukraine und vielleicht wird da auch mal mehr als nur Nadelstiche daraus, wenn das über die nächste Zeit fortgesetzt werden kann.
Ich will mal noch anschließend die Frage eines Hörers, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ich lese vor. Es wird immer wieder von den horrenden Verlusten der russischen Angreifer berichtet. Nur einmal bei den A-50, also den russischen AWACS-ähnlichen Überwachungsflugzeugen, wurde explizit auf die Nichtersetzbarkeit der Mannschaft hingewiesen. Das heißt, der Verlust des Flugzeugs wog schwer. Aber der Verlust der erfahrenen Mannschaft noch schwerer, weil diese nicht kurzfristig zu ersetzen ist. Die Frage ist, die Bedienungserfahrung des Kriegsmaterials eine signifikante Variable in diesem Krieg? Zum Beispiel, also kann jeder einen Panzer fahren und bedienen, kann jeder ein Artilleriegeschütz bedienen, kann jeder Radarstationen bedienen, kann jeder Raketenabschussrampen bedienen. Eventuell können Sie auch noch andere wichtige Systeme benennen. Zitat Ende.
Ja, da fällt mir spontan natürlich das Kampfflugzeug ein. Hier werden ja die Piloten zurzeit trainiert auf den F-16-Flugzeugen. Es gibt im Übrigen, das kann man hier vielleicht gut unterbringen, die Nachricht auch, die jetzt bestätigt ist, dass die Amerikaner der Weitergabe von 65 F-16 zustimmen, die aus den Niederlanden, aus Dänemark und aus Norwegen kommen sollen. Sie sollen bis zum Sommer da sein. Gefühlt hatten wir ja jetzt schon gerade Sommer. Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut, deshalb war ich vielleicht ein bisschen weg vom Mikrofon. Also die Hoffnung besteht, dass hier im Laufe des Sommers die ersten Flugzeuge ankommen. Aber zurück zu dieser Frage. Natürlich kann nicht jeder alles machen. Ich bin dankbar aber, dass Sie auf dieses Thema hinweisen. Wir sprechen häufig zu eingegrenzt über Waffensysteme, zu wenig über die Menschen, die sie tatsächlich einsetzen. Also Grundlage ist eine solide Ausbildung. Das trifft für den Panzerfahrer genauso zu, wie verstärkt natürlich für einen Piloten eines Kampfflugzeugs. Aber Sie sprechen ja auch die Erfahrung an. Die ist gleichfalls dringend notwendig. Also die Ausbildung alleine macht es nicht. Vor allen Dingen, wenn es um erforderliche Teamarbeit geht. Und die ist bei nahezu allen militärischen Fähigkeiten gefordert.
Dann, Herr Bühler, kommen wir mal zum NATO-Generalsekretär nochmal. In der letzten Folge spielte er schon eine Rolle, als es um die angedachte NATO-Mission Ukraine ging. Jetzt hat sich Herr Stoltenberg in einem BBC-Interview geäußert. Dort hat er Dinge gesagt, die man so von ihm eigentlich nicht unbedingt erwarten konnte. Also ich will zunächst mal ganz offen fragen, also dass Stoltenberg in diesem Interview, das am Sonntagmorgen veröffentlicht wurde, von möglichen Kompromissen mit Russland spricht, das ist, so wie ich das sehe, das allererste Mal. Also bisher war immer nur von Sieg, von Gewinn gegen Russland die Rede und der entsprechenden Unterstützung dafür. Hat Sie das auch ein bisschen zumindest überrascht?
Also ich habe da kein komplettes Interview gesehen. Ich habe ein Video gesehen mit einem Ausschnitt aus diesem Interview der BBC. Der Ausschnitt enthielt die Fragestellung nicht, auf die er diese Antwort gegeben hat. Und dann sind Interpretationen da immer etwas schwierig. Da kann jeder das heraushören, was er gerne hören möchte. Das gilt natürlich auch für mich. Aber es hat mich im Grunde genommen nicht überrascht. Also ich habe nichts gehört, was nicht vorher schon von Stoltenberg oder von anderen NATO-Offiziellen gesagt worden wäre. Im Übrigen auch gleich zu Anfang des Krieges auch von ukrainischen Offiziellen gesagt worden ist. Das hat sich dann im Laufe der ersten Monate des Krieges insbesondere nach Butscha gedreht. Das stimmt, was die Ukrainer angeht. Aber was da an NATO-Positionen gesagt worden ist, das hat mich nicht überrascht.
Die Autorin des Interviews, die hat einen Artikel zum Interview, den die BBC veröffentlicht hat, auch selbst geschrieben, wie das oft in angelsächsischen Medien halt so ist. Und darin fasst sie zusammen. Stoltenberg sagt, dass die militärische Unterstützung von entscheidender Bedeutung ist, um die russischen Streitkräfte abzuwehren und Putin dazu zu zwingen, seine Besatzungsziele aufzugeben. Und dann kommt Stoltenberg, habe aber auch darauf hingewiesen, dass die Ukraine letztendlich möglicherweise auch Zugeständnisse machen müsse. Hier kann es doch eigentlich nur um Territorium gehen, oder können Sie sich andere Zugeständnisse vorstellen, von denen Herr Stoltenberg da spricht?
Da sieht man jetzt schon, wie breit das Spektrum ist der Interpretationsmöglichkeiten. Also der erste Satz, den sie dort zusammenfasst, das kann ich mir tatsächlich so vorstellen, das ist ja auch meine Position. Wir müssen die Ukraine unterstützen, damit die russischen Streitkräfte abgewehrt werden können und Putin gezwungen ist, seine Besatzungsziele aufzugeben. Das ist so, dass die Ukraine letztlich auch Zugeständnisse machen muss in Friedensverhandlungen, und die wird es irgendwann mal geben. Jeder Krieg wird irgendwann mal beendet werden durch Verhandlungen. Da wird man auch Zugeständnisse machen müssen, ob das jetzt Territorium ist oder ob das Sicherheitsgarantien sind, ob das eigene Zielsetzungen sind, die man in der Verfassung verankert hat, also sprich NATO-Mitgliedschaft. Das kann man nicht sagen, aber das ist ein breites Spektrum, was da möglich ist.
Aber weil Sie so ein bisschen relativieren, wörtlich sagt Herr Stoltenberg, wir müssen die Ukraine in die Lage versetzen, am Verhandlungstisch tatsächlich ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Zitat Ende. Das ist doch aber was völlig anderes als, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. So hieß es doch bisher immer, oder?
Hat der Stoltenberg bisher gesagt? Ich weiß es nicht. Das ist ja nicht in allen NATO-Staaten so eindeutig formuliert, und deshalb wird er das als NATO-Generalsekretär auch so in dieser Art und Weise auch nicht sagen. Jedenfalls ist mir das nicht erinnerlich. Aber was er tatsächlich gesagt hat, wir müssen die Ukraine in die Lage versetzen, am Verhandlungstisch ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Ja, das ist völlig richtig und das kann man auch unterschreiben.
Trägt er da möglicherweise nur aktuellen Gegebenheiten Rechnung?
Sie meinen jetzt die dramatische Situation, in der die Ukraine im Augenblick ist.
Genau.
Das kann schon sein, dass auch seine Äußerungen dadurch geprägt sind, beziehungsweise auch beeinflusst sind, dass er auch darauf hinweist, dass die Unterstützung der Ukraine eine der Voraussetzungen ist, dass dieser Krieg irgendwann mal durch Verhandlungen so beendet wird, dass tatsächlich auch Frieden da ist. Frieden ist ein Werk der Gerechtigkeit, wie wir wissen. Und da muss, glaube ich, immer wieder darauf hingewiesen werden. Aber grundsätzlich Neues erkenne ich daran nicht, an diesen Äußerungen, so gut wie sie sind.
Naja, er spricht, wie gesagt, von Zugeständnissen, die die Ukraine machen müsse, von Kompromissen. Wenn ich jetzt nochmal Bezug nehmen darf, Herr Bühler, auf unsere letzte Folge, in der Sie die Rolle des Generalsekretärs der NATO nochmal eingeordnet haben, das haben Sie ansatzweise auch gerade nochmal getan. Im Grunde haben Sie ihn ja zumindest scheinbar ein bisschen kleingeredet. Ne? Er würde selbst nie initiativ tätig und würde sich aus Dinge in die Runde rufen. Er sei ja im Grunde nur Angestellter der NATO. Staaten würde Dinge formulieren, die als Kompromisslinie unter den Ländern erkennbar seien. Wenn das so ist, Herr Bühler, dann scheinen doch die Überlegungen innerhalb der NATO zu Verhandlungen mit Russland schon viel weiter zu sein, als immer postuliert wird.
Das mag sein. Ich habe allerdings Ihnen damals schon gesagt, als wir das Thema im Podcast hatten, dass ich die Position keineswegs kleinrede, aber realistisch dargestellt habe. Der Generalsekretär ist kein Regierungschef und er wird sich nicht äußern in einer Frage, wo er nicht weiß, dass er den Rückhalt der NATO insgesamt hat. Und da hat gerade Herr Stoltenberg immer Wert drauf gelegt. Jedenfalls ist mir nicht erinnerlich, dass da irgendwann mal ein Konflikt dadurch entstanden ist, dass er irgendwas gesagt hat, was die Mitgliedstaaten nicht mittragen können.
Sagen wir so, ich habe die Rolle Stoltenbergs möglicherweise größer geredet, als sie ist, und Sie haben sie dann wieder kleiner geredet. Können wir damit leben?
Damit können wir gerne leben.
Okay. Nun haben Sie aber ganz kurz am Anfang dieser Antwort nur gesagt, irgendwie mag sein. Und das war die Antwort auf meine Frage, ob die Überlegungen innerhalb der NATO zu Verhandlungen mit Russland schon viel weiter seien, als immer postuliert wird. Das ist doch, wie finden Sie denn das?
Also man muss ja unterscheiden zwischen der NATO-Organisation und den einzelnen Mitgliedstaaten. Wir haben 32 Demokratien und da kann es schon sein, dass der eine oder andere, auch verantwortliche Politiker, eine andere Auffassung hat als ein anderer Politiker in einem anderen NATO-Staat. Eine einheitliche Auffassung zu diesem Thema, was die Gesamtorganisation der NATO angeht, kann ich bisher nicht erkennen. Da gibt es sicher solche Ideen, aber von einer Einheitlichkeit sind wir da weit entfernt.
Es gibt eine Meldung aus Italien, eine These, die die Zeitung La Repubblica aufgestellt hat, ohne Beleg zwar, aber das muss ja lange noch nicht heißen, dass sie nicht wahr ist. Die These lautet, die NATO könnte planen, der Ukraine einen sofortigen Beitritt mit Sicherheitsgarantien anzubieten, wenn sie die Gebiete, die von Russland besetzt sind, an Moskau abtritt. Was meinen Sie dazu?
Also bitte um Verständnis, aber das ist mir ein bisschen wenig, was hier geschrieben wird. Da müsste ich den Gesamtkontext besser kennen, bevor ich mit einer solchen These auseinandersetze. Die These klingt mir so alles ein bisschen nach diesem Modell, das einige auch hochgebracht haben, so das Modell Deutschland im Prinzip, dass ein Teil Deutschlands eben der NATO-Mitglied ist und ein anderer Teil Deutschlands eben lange Zeit nicht wiedervereint war. Sowas in diese Richtung, das gibt es ja an Gedanken, aber das sind keine offiziellen Gedanken, die man sich in der NATO macht, nach dem, was ich weiß. Das können möglicherweise Gedanken sein von Einzelnen in einzelnen Mitgliedstaaten.
Kann es aber nicht sein, dass so ein Kompromiss nicht vielleicht der bestmögliche Kompromiss ist, den die Ukraine auf lange Zeit erreichen kann? Also meinetwegen NATO-Mitgliedschaft gegen Territorium. Die Russen sind ja auch noch im Spiel, die müssten ja auch noch Ja sagen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Und dass man in der NATO auch mit Blick auf die eigenen Ressourcen, das war ganz am Anfang wieder Thema unseres heutigen Podcasts, eben nicht davon ausgeht, dass es nochmal besser wird?
Also nochmal, ich habe ja gerade gesagt, das ist keine Auffassung der NATO. Das kann ich nicht erkennen. Zweitens, all diese Fragen, eine Gemeinsamkeit. Es wird der Aggressor verschont von guten Ratschlägen, also Russland. Und es wird immer das Opfer verantwortlich gemacht, dass man irgendwelche Vorschläge auf den Tisch legt, die möglicherweise zu einem Waffenstillstand oder gar zu einer Lösung des Konfliktes geht. Wenn das so ist, dass man die Ukraine verantwortlich macht, ja, dann muss die Ukraine das selbst prüfen. Da will ich mich überhaupt nicht einmischen. Wenn die Ukraine der Auffassung ist, dass das der bestmögliche Kompromiss ist, dann sollen sie das hochbringen, dann sollen sie das einbringen und dann wird man sie auch unterstützen, wenn so ein Vorschlag kommt.
Ich will an dieser Stelle mal noch eine Mail einfügen, die uns von einem Hörer in Polen erreicht hat. Auch dort verfolgt man den Podcast offenbar sehr aufmerksam. Geschrieben hat uns Sebastian Widacki. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also Sebastian Widacki aus Kraków. Und zwar mit Blick auf die anstehenden Europawahlen, aber auch in Hinsicht auf die Wahlen, die es im September zu den Landtagen von Sachsen, Brandenburg und Thüringen gibt. Ich lese mal ein bisschen ausführlicher vor. Also, Zitat: Wir sehen eine wachsende Unterstützung für Parteien wie die AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht, die sich für ein Ende der militärischen Hilfe für die Ukraine und für die Akzeptanz eines Waffenstillstands zu Putins Bedingungen einsetzen. Man versucht, diese gesellschaftliche Stimmung irgendwie zu verstehen. Vielleicht wird Kriegsmobilisierung in Ostdeutschland nur als weiteres Konzept wahrgenommen, das von den westdeutschen Eliten aufgezwungen wird. Möglicherweise wächst die Müdigkeit angesichts der Berichte über den Krieg, die russische Besatzung, Deportation und andere Kriegsverbrechen. Dennoch, gerade Ostdeutschland braucht für seine Entwicklung einen sicheren und wehrhaften Partner in Polen, in der Ukraine und in ganz Mitteleuropa. In diese Sicherheit und Stabilität sollten wir gemeinsam investieren, wenn sich das am Rhein erreichte Modell wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung einmal an der Oder wiederholen soll. Sehen Sie eine Chance, dass die ostdeutsche Öffentlichkeit diese Perspektive annimmt? Andererseits, wenn das nicht geschieht und die AfD im Herbst in Ostdeutschland eine dominierende Position einnimmt, wie könnte sich dann die Haltung der Bundesregierung in Berlin zum Krieg ändern? Zitat Ende, wie gesagt, die Frage von Sebastian Widacki aus Polen.
Also das ist schon eine schwierige Frage, die kann man nicht mit einer einfachen Antwort beantworten. Außerdem sind Sie, Herr Deising, mit Ihrem Hintergrund vielleicht der bessere Antwortgeber.
Aber ich bin ja nicht derjenige, von dem er höre, wahrscheinlich die Antwort haben will, Herr Bühler.
Ja gut, ich versuch's ja. Ich bin immer dagegen, dass man 35 Jahre nach der Wiedervereinigung immer das Trennende sieht. Also von daher würde ich ja nicht die Vermutung aufwerfen, dass man in Ostdeutschland das so sieht, dass von westdeutschen Eliten ein aufgezwungenes Konzept zur Kriegstüchtigkeit dort eingeführt werden soll. Wir haben in Europa was den Populismus, mit dem Polen ja auch aktuelle Erfahrungen hat, eine gemeinsame Herausforderung. Das ist generell eine zunehmend populistische Art und Weise, die gibt in der Politik, Politik zu machen. Einige Parteien machen das intensiver als andere, sind also auch als Partei eine populistische. Wenn ich mir die Umfragewerte anschaue der beiden von Ihnen genannten Parteien in Ostdeutschland, ist es natürlich auch ein Ergebnis, dass andere Parteien dort seit vielen Jahren schlechter aufgestellt sind, auch von der Organisation. Und es ist insbesondere auch zurückzuführen auf die Kritik an und der Unzufriedenheit mit der Drei-Parteien-Koalition, also der Ampel in Berlin. Das ist nicht unbedingt nur ein Erfolg dieser Parteien, sondern eben auch die Kritik an der Bundesregierung, die dazu führt. Außerdem würde ich sagen, dass die hohen Werte, gerade was die AfD angeht, möglicherweise nicht, das trifft nicht, sicher nicht zu für das Bündnis Wagenknecht. Aber bei der AfD ist es so, dass es auch in anderen Bundesländern absolut höhere Zahlen an Befürwortern gibt oder denjenigen, die sich in Umfragen für die AfD aussprechen. Ich wollte das jetzt etwas differenzieren in meiner Antwort, aber ich glaube, dass sie richtig liegen, dass wir gemeinsam jenseits und diesseits der Oder, dass wir eng zusammenarbeiten. Deshalb begrüße ich ja auch, dass wir das Weimarer Dreieck wieder beleben im Moment, also zwischen Polen, Deutschland und Frankreich. Sehe allerdings nicht so, dass man das Modell wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung jetzt irgendwann starten müsste. Es gibt also gerade in Ostdeutschland sehr viele sehr gut entwickelte Regionen. Ich habe Freunde dort. Ich kenne Regionen auch in Polen, auch jenseits der Grenze, wo es in ähnlicher Art und Weise da ist. Also diesen Weg, der ja schon beschritten worden ist über Jahrzehnte, den sollte man in der Tat fortsetzen. Insofern stimme ich Ihnen dazu. Ich denke, dass die Wahlen nicht dazu führen werden, weder die Europawahlen noch die Landtagswahlen, dass sich grundsätzlich etwas an der Haltung der Bundesregierung und im Übrigen auch an der Mehrheit der Menschen, der Bevölkerung in Deutschland mit Bezug auf den Krieg etwas ändert.
Okay, dann beenden wir diesen Komplex und nehmen uns jetzt nochmal die Bundeswehr vor. Verteidigungsminister Pistorius hat das Vorauskommando der Bundeswehr für den Aufbau der Brigade in Litauen verabschiedet. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, hat diese Brigade das Leuchtturmprojekt der Zeitenwende genannt. Wir wissen ja, wie es sich mitunter mit Leuchtturmpolitik verhält. Da wird schnell auch mal anderes vernachlässigt, weil man ja ein Aushängeschild für die besorgte Öffentlichkeit hat. Oder anderes Bild, also wenn es obenrum sauber ist, dann kommt man halt nicht so schnell auf die Idee, den Teppich hochzuheben oder unter die Couch zu schauen. Haben Sie, Herr Bühler, nicht ein bisschen Sorge um die Bundeswehr, wenn sich dieses Leuchtturmdenken wieder durchsetzt?
Also es ist richtig, gestern wurde das Vorkommando von 20 Personen nach Litauen verabschiedet durch den Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius. Ein Vorkommando, das also die Stationierung der Brigade vorbereiten soll. Ein erweitertes Vorkommando wird Ende des Jahres folgen, beziehungsweise im Herbst, glaube ich. Und danach werden im nächsten Jahr beginnen, die Truppenteile dieser Brigade nach Litauen verlegt werden. Insgesamt werden ca. 5000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationiert werden. Ich halte, das muss man eingangs vielleicht dazu sagen, ich halte diese Entscheidung für richtig und angesichts der Sicherheitslage auch für notwendig. Vor anderthalb Jahren hätte noch keiner an einen solchen Schritt gedacht. Und man muss einfach anerkennen, und es zeugt schon von politischem Mut, eine solche Entscheidung zu treffen. Es ist ohne Frage ein Schwerpunktprojekt der Bundeswehr, also nicht nur des Heeres, Leuchtturmprojekt hin oder her. Und deshalb ist es eben richtig, jetzt das zu einem Schwerpunkt zu erklären, wie es der Inspekteur des Heeres tut, dem sich andere Projekte unterordnen müssen. Wir sprechen ja nicht über eine existierende Brigade, sondern einen Großverband, eine Brigade, die nun zusätzlich zu dem aufgestellt werden soll, also on top auf alles andere darauf kommt. Unser Heer hat insgesamt 8 Brigaden. Jetzt soll eine 9. entstehen und zeitnah im Ausland stationiert werden. Das ist das Besondere. Das Ganze, letzter Gedanke, Herr Deisinger, das Ganze hat aber in den bisherigen Finanzplanungen, Finanzbedarfsanalysen der Bundeswehr keine Rolle gespielt. Warum auch? Die Entscheidung ist ja erst vor wenigen Monaten getroffen worden dazu. Also der Auftrag kam durch die Politik auf das prall gefüllte Aufgabenheft der Bundeswehr und insbesondere des Heeres obendrauf. Eine Brigade mit all ihrem Material kostet in der Anschaffung ca. 5 bis 7 Milliarden Euro plus Betriebskosten natürlich pro Jahr. Dafür ist in keinem Finanzplan Vorsorge getroffen, auch nicht in den Eckwerten, die vom Finanzminister für das Jahr 2025 zwar nicht formell, aber inhaltlich jetzt vorgeschlagen worden sind. Wenn also die Brigade wirklich ein Leuchtturmprojekt werden soll, muss man den zusätzlichen Finanzbedarf kommunizieren und der politischen Entscheidung, die jetzt viele beklatscht haben, auch Taten bezüglich der Finanzierung folgen lassen. Das kann die Bundeswehr nicht aus dem bisherigen Finanzplan des Verteidigungsministers für den Haushalt 2025 erwirtschaften. Die bisher genannten Zahlen für 2025 und folgende, die reichen noch nicht mal für die Umsetzung der geplanten und bereits in Auftrag gegebenen Projekte zur Modernisierung jenseits der Jahre 2027, 2028, also des Zeitpunktes, zu dem das 100-Milliarden-Paket ausgeschöpft ist.
Das klingt danach, als ob wir uns mit dem Thema Litauen demnächst dann doch nochmal beschäftigen sollten. Und man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Bundeswehr längst auch noch gar nicht alles hat, damit dieses, um nochmal auf das Bild zu kommen, damit dieses Leuchtfeuer in Litauen am Ende nicht nur vor sich hin funzelt. Aber das war ja, Herr Bühler, eigentlich nur die Aufwärmfrage zur Bundeswehr. Eigentlich will ich ja mit Ihnen reden über die Bundeswehrreform, die der Verteidigungsminister am, ich glaube, letzten Donnerstag präsentiert hat. Die Erwartungen waren groß, nach der Vorstellung allerdings auch die Kritik daran. Und im Kern lautet die, diese Reform hat ihren Namen nicht verdient. Das ist vielleicht gerade mal ein Reformchen und kriegstüchtig wird man damit nicht wirklich. Pistorius muss sich also an seinen eigenen Worten messen lassen. Wie ist denn, das als Eingangsfrage, wie ist denn Ihr Eindruck?
Also es geht bei diesen Entscheidungen nicht um eine Bundeswehrreform. Die ist ja auf vielen Gebieten bereits seit einiger Zeit im Gange, in der Modernisierung des Materials, in der Ausbildung, beim Personal, wenn auch sehr schleppend, in der Binnenstruktur, insbesondere des Heeres. Hier handelt es sich um eine Reform der Spitzenorganisation der Bundeswehr, die in den Jahren der Ausrichtung auf die Auslandseinsätze wie Afghanistan, Balkan, Mali so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist. Es ist positiv, dass jetzt endlich jemand Entscheidungen getroffen hat. Die Gedanken und Planungen dazu gibt es ja seit Jahren. Die Ministerin Frau Gramm-Karrenbauer hat mit dem damaligen Generalinspekteur Zorn in einem Eckpunktepapier im Jahre 2021 im Sommer bereits Vorschläge gemacht, Vorschläge, wie sie gesagt hat. Und sie hat richtig Kritik einstecken müssen von der damaligen Opposition, Teilen der heutigen Ampel und nichts geschah. Heute klatschen dieselben Leute Beifall für eine abgespeckte Version. Und da könnte ich jetzt Namen nennen. Ich habe das wohl registriert, dass es dort eine große Diskrepanz gibt dessen, was Sie im Jahr 2021 gesagt haben und was Sie jetzt sagen.
Sie sagen, es ging nicht um eine Reform. Andererseits, glaube ich, war dieser ganze Vorgang ja irgendwann auch mal mit Bundeswehr der Zukunft überschrieben. Wenn das keine Reform sein soll, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht können wir, Herr Bühler, mal Kritikpunkte durchgehen anhand eines Artikels, und zwar der Neuen Zürcher Zeitung, weil der so schön prägnant ist. Also die NZZ, die mögen Sie ja, und den Autor, glaube ich, Marco Seliger, den kennen Sie ja auch. Und seine Artikel sind nicht auf Krawall und Schlagzeilen gebürstet, sondern fachkundig, gut recherchiert, lassen einen nie Ernsthaftigkeit vermissen. Dennoch schreibt er gleich am Anfang seines Artikels dazu. Ich lese mal vor. Nach der Lektüre des Papiers fragt man sich, haben diese Leute den Schuss immer noch nicht gehört? Wann endlich zieht die Bundesregierung die wirklich erforderlichen Konsequenzen aus dem Kriegsgeschehen in der Ukraine für die Bundeswehr? Und wie lange soll es bis dahin noch dauern? Zitat Ende. Das klingt dann doch ein bisschen anders als bei Ihnen gerade eben.
Ja, das mag ja sein. Aber was Sie gerade gesagt haben zu der Überschrift des Papiers, das Papier hatte tatsächlich am Anfang die Überschrift Zukunft der Bundeswehr. Und das haben wir ja auch beide kritisch kommentiert. Es war allerdings ein Entwurf des Ganzen. Jetzt heißt es Bundeswehr der Zeitenwende. Gut, aber es ist inhaltlich, ist es eine Organisation der oder eine Reorganisation der Spitzengliederung. Ergänzend sind einige Strukturprinzipien enthalten. Es ist aber ausschließlich der Bereich Organisation hier angesprochen. Die anderen Bereiche, die ich gerade genannt habe, die sind seit langem, seit einiger Zeit zum Teil bereits in Arbeit, gerade was Modernisierung angeht und die anderen Dinge, Ausbildung und so weiter. Das ist damit überhaupt nicht enthalten. Das heißt, es ist vom Anspruch her auch überhöht, wenn man eine Reform der Bundeswehr aus einem relativ kurzen Papier, das sich ausschließlich mit Organisation beschäftigt und einige Prinzipien der Zusammenarbeit dann auch noch mit anführt. Aber fangen Sie an mit den Details, was Sie bei Herrn Seliger gelesen haben.
Ja, ich würde nur noch ganz kurz sagen, wenn Sie sagen, der Anspruch ist vielleicht ein bisschen überhöht. Ich meine, der Bundesverteidigungsminister mit seinen Forderungen, wir müssen kriegstüchtig werden und so weiter und so fort, der hat ja sozusagen an diesen Ansprüchen jetzt doch seinen gehörigen Anteil. Ne? Jetzt zu den Dingen von...
Ja, ja? Nochmal, dass nochmal klar wird. Natürlich, kriegstüchtig bezieht sich aber auf alles andere auch, die jetzt da nicht, das eben nicht erfasst ist. Gerade die Modernisierung, die Beschaffung, die Vollausstattung, die Ausbildung und. Das ist ja damit überhaupt nicht betroffen. Deshalb darf man das nicht überhöhen und sagen, das ist die Reform der Bundeswehr, sondern man muss es so bezeichnen, was es tatsächlich ist und wie der Minister es auch selbst dargestellt hat. Es geht hier um die Reform der Spitzenorganisation.
Ja. Dann Bundeswehr der Zeitenwende, haben Sie gesagt. Das greift der Selige auch auf. Ne? Erzählt er im Grunde zunächst mal drei Dinge auf, von denen er findet, dass sie in die richtige Richtung gehen. Also Zusammenlegung zweier operativer Kommandos, Vereinigung von Logistik und medizinischer Versorgung in einem Unterstützungskommando und die Schaffung organisatorischer Voraussetzungen für die Wiederaktivierung der Wehrpflicht. Und das war es dann auch schon. Und er fragt dann, Zitat, das soll die Armee der Zeitenwende sein. Zitat Ende. Vielleicht, Herr Bühler, wir haben ja früher auch schon genau über diese Themen gesprochen. Vielleicht können Sie aber zunächst noch mal sagen, was an diesen Dingen gut ist.
Ja, dann will ich Ihnen auch meine Kriterien sagen für die Reorganisation in der Spitze. Das eine Kriterium beschreibe ich mit Dezentralisierung der Verantwortung als Grundlage für die Auftragstaktik. Das andere Kriterium ist die Aufbauorganisation, die in der Lage sein muss, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, der Divisionen und Brigaden, insbesondere des Heeres, in den der NATO zugesagten 10 oder 30 Tagen herzustellen und das in einer organisatorischen Gliederung, wie sie dann auch zum Einsatz kommen. Und das ist leider nur zum Teil gelungen. Man hat zwar jetzt 4 Teilstreitkräfte in der Spitzenorganisation, einen Unterstützungsbereich, statt vorher 6 militärische Organisationsbereiche. Man hat, wie Sie sagen, ein operatives Kommando für Einsätze im Aus- und Inland, statt 2. Das ist ein guter erster Schritt zur Vereinfachung. Das ist aus meiner Sicht aber nicht genug. Es ist nach wie vor so, dass die Brigaden- und Divisionskommandeure wichtige Elemente für ihren Einsatz nicht selbst unter ihrem Kommando haben. Also Truppenteile für Logistik, für Sanität, für Feldjäger, für ABC-Abwehr, für Kräfte der zivil-militärischen Zusammenarbeit, der Informationstechnik. Sie sind noch nicht mal im Heer zu finden, sondern in diesem großen Unterstützungsbereich und in der Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum. Nun kann man sagen, na, seid zufrieden, diese Fähigkeiten bekommt ihr, wenn ihr sie braucht. Das ist ein typisch zentralistischer Organisationsansatz. Dieser verkennt, dass die Divisionen und Brigaden bereits im Frieden aufs Engste zusammenarbeiten müssen, sich also sehr gut kennen müssen, um in den erwarteten Zeiten die Einsatzbereitschaft für einen möglichen Krieg herzustellen und dort auch erfolgreich bestehen zu können.
Aber zur eigentlichen Kriegstüchtigkeit, ich zitiere nochmal Pistorius, fehlt ja offenbar immer noch eine ganze Menge. Da reicht es ja nicht aus, die Spitzenorganisationen der Bundeswehr ein bisschen umzustrukturieren. Der Autor in der NZZ, Herr Seliger, der vermisst, so habe ich das wahrgenommen, dass es zumindest irgendwie Anzeichen dafür gibt, dass man aus dem Ukraine-Krieg gelernt hat. Also er fragt zum Beispiel, wo sind denn die Drohnenbataillone, die aufgestellt werden? Wo sind denn die Verbände zur Bekämpfung von Drohnen? Wo ist die Truppe, er spricht davon Think Tank, die den Krieg in der Ukraine analysiert und so weiter. Das sind Sachen, bei denen sich eigentlich sogar jeder Nicht-Militär sagen würde, dass die Bundeswehr sie brauchen könnte. Quasi als Beleg will ich mal eine Hörerfrage einführen, obgleich ich zugeben muss, dass ich nicht weiß, ob der Schreiber nicht vielleicht doch Militär ist. Er heißt Daniel Tridico oder Tridizo, kommt aus Asberg in Baden-Württemberg, bisschen nördlich von Stuttgart. Er möchte gern wissen, Zitat, warum die Abteilung Drohnen bzw. unbemannte Flugkörper, anders als in der Ukraine, in der Bundeswehr keine eigene Teilstreitkraft ist. Wäre dies angesichts der neuen Bedrohungslage denn nicht sinnvoll gewesen? Zitat Ende.
Also es tut mir leid, ich muss noch mal zu Ihrer Einleitung kommen. Das sind Entscheidungen zur Spitzengliederung der Bundeswehr. Alle anderen Bereiche sind dort in diesem Papier nicht erwähnt. Also unabhängig davon wird man natürlich, jetzt bin ich wieder bei Herrn Seliger, die Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg in der Bundeswehr auswerten. Und man wertet sie auch aus. Dazu braucht man aber keine weitere Organisation dazu. Im Gegenteil, das ist permanente Aufgabe aller Truppenteile und Führungsstäbe in der Bundeswehr. Und letztlich die Planungsabteilung im Ministerium, die für die künftige Weiterentwicklung der Bundeswehr verantwortlich ist, muss dort Folgerungen daraus ziehen für die Gesamtorganisation oder Entscheidungen auch für die Gesamtorganisation herbeiführen, wenn es denn durch den Minister oder durch andere entschieden werden soll und muss. Zu der Frage der Drohnen, ja, das kommt aus der Idee dort bei der Ukraine, wobei die Ukraine das selbst ja nicht umgesetzt hat. Ich fände es auch falsch, denn die Drohnen, die haben sich ja herausgestellt als ein Mittel der Kriegführung, das in unterschiedlichsten Bereichen notwendig ist. Jeder braucht Drohnen in Zukunft und es wäre falsch, sie nur einem Bereich zuzuordnen. Die Drohnen braucht man als Aufklärungsmittel. Man braucht die Drohnen als Transportmittel, also um schnell Vorräte von A nach B zu bringen, dass man sie nicht im Auto nach vorne bringen muss, sondern dass man sie durch die Luft und eben ohne Personal nach vorne bringen kann, dass man Ersatzteile nach vorne bringen kann. Und man braucht sie letztlich auch als Kampfmittel. Man braucht sie in der Marine. Die Seedrohnen werden gerade in den Randmeeren die Seekriegführung verändern. Man braucht sie in der Luftwaffe. Das ist ja augenfällig, wenn man die Luftoperationen ansieht von beiden Seiten. Und man braucht sie auch im Heer. Also ich sehe das nicht, dass es irgendwo sinnvoll wäre, das irgendwo zu bündeln.
Wie bei anderen Dingen auch. Also wenn ich mich recht erinnere, dann haben Sie auch im Podcast immer wieder dafür plädiert, dass bestimmte Organisationsbereiche, also Sanitätsdienst zum Beispiel, halt eben nicht zentralisiert geführt werden, sondern den Verbänden zugeschlagen werden, die sie im Ernstfall dann auch brauchen würden. Hatten Sie vorhin auch schon mal angedeutet. Und eigentlich mehr noch, Sie haben im Podcast, glaube ich, im Vorfeld dieser, ich sage jetzt nochmal das Wort in Anführungszeichen, Reform, sogar die Erwartung geäußert, dass das passiert. Und da haben Sie ja fast schon vorschusslos werden verteilt, aber irgendwie scheint das ja stecken geblieben zu sein.
Ja, das scheint so zu sein. Also es war offensichtlich im ersten Schritt nicht umsetzbar, diese aufbauorganisatorische Zuordnung der einzelnen Fähigkeiten zu den Brigaden und Divisionen, wie ich persönlich sehr erforderlich halte. Die Gründe habe ich dazu genannt. Trotzdem, ich bleibe dabei, es muss das Ziel sein und es muss Folgeschritte geben. Das war ein guter erster Schritt, aber in diese Richtung müssen wir weiterarbeiten.
Das heißt aber auch, künftig sind Großverbände der Bundeswehr nicht so aufgestellt, wie sie dann in einem Krieg auch würden kämpfen müssen. Warum eigentlich nicht? Also wer ist oder wer sind denn da die Bremser? Wissen Sie das?
Also das ist im ersten Ansatz nicht gelungen, wie ich schon sagte. Wie man lesen konnte, hat sich der Gesamtvertrauenspersonenausschuss dagegen ausgesprochen, also das Gremium der Soldaten, die in der Fläche als Vertrauenspersonen gewählt sind in den einzelnen Verbänden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so zutreffend ist, aber möglicherweise ist es so und deshalb wurde, weil schnell die Entscheidung kommen musste, dieser Minimalansatz so entschieden. Natürlich gibt es auch Beharrungskräfte in jeder Organisation, auch in der Spitze. Natürlich ist es ja auch nur menschlich, denn wir haben jetzt mit dieser Zentralisierung in der Streitkräftebasis, auch in der Sanität, eine ganze Reihe von Jahren und Jahrzehnten sehr gut gelebt. Und die Menschen dort haben auch gute Arbeit geleistet, auch bis in die Spitze hinein, wenn ich mir die beiden Inspekteure dort ansehe. Aber diese Struktur war eben optimiert auf die Auslandseinsätze, um eine Durchhaltefähigkeit in der Rotation von Truppenteilen in Auslandseinsätze und zurück einfach sicherzustellen. Und heute muss man, wenn man Landes- und Bündnisverteidigung denkt, und wenn man denkt in Großverbänden, die schnell verfügbar sein müssen, dann muss man denken, ich muss sie zusammenfassen, muss die Organisation so gestalten, dass die Fähigkeiten in diesem Großverband sind, der innerhalb von 10 Tagen dann in das Baltikum aufbrechen müsste. Darum geht es.
Aber die Frage ist, warum man das sozusagen in dieser Form jetzt noch nicht umsetzen konnte, warum es stecken geblieben ist. Ich hatte ja nach Bremsern gefragt. Die NZZ stellt dann ja auch in Frage, ob maßgebliche Akteure da wirklich richtig auf ihrem Posten sind. Da geht es um Staatssekretär und es geht auch um den Generalinspekteur der Bundeswehr, der hat sich offenbar beispielsweise, so wird es in der NZZ zitiert, zu einer Bemerkung verleiten lassen, der Krieg in der Ukraine könne nicht leitend dabei sein, die Bundeswehr kriegsfähig aufzustellen. Sprich also, wir dürfen uns bei der Frage, wie die Bundeswehr aufgestellt sein muss, nicht am Krieg in der Ukraine orientieren. Die Frage vom Autor, von Marco Seliger, die können da sicher viele nachvollziehen. Ja, was denn bitte dann? Wie würden Sie diese Frage beantworten, Herr Mühler?
Also ich weiß nicht, ob der Generalinspekteur General Breuer das so gesagt hat, aber selbst wenn, dann ist es richtig, dass die Bundeswehr nach unseren Gegebenheiten aufgestellt werden muss, nach unseren rechtlichen Gegebenheiten, nach unseren personellen Möglichkeiten, nach unseren was auch immer, das könnte man jetzt fortsetzen. Aber natürlich auch, dass man die sich abzeichnenden Änderungen im Kriegsbild berücksichtigen muss. Und insofern ist es ja wichtig, und das ist ja auch schon besprochen worden, dass die Erfahrungen aus diesem Krieg aufgenommen werden und dort, wo notwendig, auch in die Gestaltung künftiger Organisationen in der Bundeswehr einfließen können.
Wir sind gleich durch, Herr Bühler. Wenn ich beim Personal mal noch ganz kurz bleiben darf, jetzt gehe ich mal noch weg vom NZZ-Artikel. Ich höre von Leuten, die so ein bisschen Einblick ins Verteidigungsministerium haben, also von da Meldung bekommen, von dort, dass es dort letztlich drunter und drüber ginge. Also Chaos an vielen Orten, keine Führung, schon gar nicht inhaltlich. Das wären dann Dinge, die der Minister auch mit so markigen Worten nicht wirklich übertünchen kann. Irgendwann schlägt er dann auch auf den Boden auf. Und mit dieser Reform hatte er vielleicht sogar schon mal touchiert. Also Sie haben sicher bessere Kontakte ins Bundesverteidigungsministerium. Was hören Sie denn?
Also der Business Insider, diese Plattform, hat darüber berichtet, die ja im Wesentlichen abhängig ist von Leuten, die dort ein Stimmungsbild zeichnen und das an den Journalisten weitergeben. Also das will ich im Einzelnen gar nicht kommentieren und schon gar nicht, lasse ich mich darauf ein, bestimmte Personen, die Sie auch namentlich jetzt genannt haben, dort zu kritisieren. Die haben es schwer genug insgesamt. Es ist völlig klar, dass es bei solchen Neuordnungen, bei grundsätzlicher Übereinstimmung, dass es erforderlich ist, immer auch unterschiedliche Meinungen gibt. Das muss man einfach so sehen. Das ändert aber nichts daran, dass gerade im Verteidigungsministerium nach meiner Auffassung ganz loyal zusammengearbeitet wird, dass man zielführend auch arbeitet und die beste Lösung versucht zu erreichen. Das ist nicht immer möglich. Warum das nicht der Fall war, das wissen wir nicht so richtig. Das werden wir vielleicht über die Zeit noch feststellen. Aber ich glaube nochmal, es ist ein erster Schritt. Es ist ein guter erster Schritt. Es ist gut, dass überhaupt jetzt was entschieden worden ist nach langen Jahren des Durchhängens und es müssen weitere Schritte folgen.
Und in Ihrem Kopf wissen Sie ja schon, also welche weiteren Schritte folgen könnten, also damit man am Ende irgendwann mal sagen kann, also die Bundeswehr ist jetzt tatsächlich kriegstüchtig?
Also es ist ein Startpunkt in zweierlei Hinsicht. Erst ist es ja, das sagte ich jetzt gerade mehrfach schon, dass es ein Schritt zur Neuordnung der Spitzenorganisation ist. Zweitens muss auch die weitere Binnengliederung der Truppenteile entsprechend dieser genannten Grundsätze der Dezentralisierung und des Grundsatzes organisiere dich, wie du kämpfst, eng begleitet werden und besonders auch in dem zivilen Bereich der Bundeswehr, bei der Wehrverwaltung und beim Personalamt auch umgesetzt werden. Über diese Bereiche wird leider zu wenig gesprochen, aber gerade hier ist es wichtig, zu mehr Verantwortung für die Kommandeure in der Fläche zu kommen.
Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen, Hinweisen, Anmerkungen, Lob, Kritik einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir treffen uns hier zur nächsten Folge wieder und zwar am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.